Dann erzähl doch mal, warum sollten sich die Hörer des Deutschlandradios für Open Source interessieren? Claudia.
Weil Open Source Software eigentlich überall ist. Software durchzieht dein ganzes Leben. Diese Radiosendung wäre ohne Software nicht möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, wer die Software macht, woher sie kommt. Und das ist der eine Grund, der praktische Grund und ein politischer Grund natürlich auch. Aber ich denke, da reden wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drüber.
Okay, Harald, wie sieht's mit dir aus?
Also für mich heißt das digitale Selbstbestimmung. Ja, also ich möchte selber entscheiden, was für Software wo läuft. Ich möchte sie verstehen können. Ich möchte nicht der Konsument sein, sondern ich möchte hinter die Dinge gucken.
Und Leonard Rusch.
Ja, also für mich ist es eigentlich gar nicht so, dass ich selber jetzt unbedingt in diesen Source Code reinschauen können möchte, weil so gut kann ich nicht programmieren und ehrlich gesagt habe ich auch Besseres zu tun, als Software zu ändern. Aber ich fühle mich erstens besser dabei, wenn ich weiß, dass Leute, wie die hier drin sitzen, da reinschauen können und wissen, ob diese Software nach Hause telefoniert, weiß, was diese Software macht. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, auch aus wirtschaftlicher Hinsicht, glaube ich, ist es gut, wenn mehr Software, offene Software ist, freie Software ist.
Ganz herzlich willkommen zum Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wie immer eine knappe Stunde, aber heute wieder mit einem Thema und mir, Philipp Banse, am Mikrofon. Ganz herzlich willkommen. Sie haben das Thema wahrscheinlich schon erraten. Es geht um Open Source Software, freie Software, also die Idee, dass Software, aber auch andere Werke des Wissens wie Bücher, Lexika, auch Hardware, Geräte für jeden Menschen lesbar, veränderbar und auch nutzbar sein sollten. Und ist das nun eine Ideologie, ein Geschäftsmodell, eine Gesellschaftsalternative oder doch einfach Teil der kapitalistischen Wertschöpfung? Darüber werden wir die nächsten 55 Minuten reden, auch wie das unsere Gesellschaft vielleicht verändert, dass das Prinzip der freien Software, des Open Source immer mehr Raum greift. Meine drei Gäste, die haben Sie eben schon gehört. Ich stelle sie nochmal kurz und mit Namen vor. Das ist zum einen Claudia Rauch. Sie ist ja Business Managerin, heißt das hier, beim KDE-Verein. Also KDE ist so eine Software-Sammlung, kann man sagen, ne, von E-Mail-Programm und Browser und ein Dateimanager und ein Media-Player, der vor allen Dingen auf Linux-Betriebssystemen zum Einsatz kommt, aber habe ich gelesen, auch auf Microsoft- und Apple-Produkten
zum
läuft.
Zum Teil, ja, ne? Zum Teil, nicht
was,
alles.
Was machst du bei diesem Verein?
Ich bin die einzige Angestellte des Vereins, das heißt, ich kümmere mich um alles Mögliche, um Fundraising, um Community-Management, ich kümmere mich um unsere Veranstaltungen und alles, was die Entwickler nicht so machen.
Das ist ja eines der größten Open-Source-Software-Projekte, glaube ich, was es gibt. Wie viele Entwickler basteln in diesem Programmpaket mit?
So ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber wir haben über 2000 Leute weltweit, die Commit-Access haben. Das heißt, das sind Leute, die tatsächlich die Erlaubnis haben, Code zum Projekt beizutragen. Der Kern der Entwickler sind vielleicht, ich würde mal sagen, schätzen so 200, 300 und unser Verein hat ungefähr 150 aktive Mitglieder.
Darüber reden wir dann auch gleich noch, wie so eine Kooperation, so eine Kollaboration von so vielen Menschen über den Planeten verstreut an einem Produkt funktionieren kann. Dann sitzt mir noch gegenüber Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und BWL an der Freien Universität Berlin. Hat seine Dissertation geschrieben zum Thema Windows versus Linux, Marktorganisation, Pfad. Ist das noch aktuell, Leonard, das Thema?
Ich würde sagen, das Thema ist eigentlich aktueller denn je, weil in dieser Dissertation ging es darum, wie große Stadtverwaltungen in Deutschland und Österreich, also konkret München, das haben ja viele mitbekommen, Wien, Berlin und Frankfurt ihre Desktop-Software-Umgebung auf Linux umstellen oder eben nicht oder daran scheitern. Und das ist deshalb aktuell, weil München gerade jetzt seit kurzem erst Linux in den operativen Betrieb überführt hat. Das heißt, das Migrationsprojekt ist nach einer Gesamtlaufzeit von 10 Jahren abgeschlossen. Das zeigt zwei Dinge. Erstens, es ist nicht so einfach, von so einem Windows-Pfad, wenn man da mal drauf ist, wieder runterzukommen. Gleichzeitig zeigt aber das im Rückblick, dass sich das durchaus lohnen kann. Also sowohl finanziell, also auch, man hat da vielleicht auch neue Möglichkeiten dadurch.
Und dritter Gast ist Harald Welte, Programmierer, Aktivist für Open Source Software und Berater im Bereich Kommunikationswissenschaften. Hat jetzt, habe ich eben gehört, auch seit 2 Jahren, glaube ich, eine GmbH, die so Mobilfunksysteme entwickelt und installiert und betreibt. Du hast aber auch früher mal mitentwickelt an OpenMoko, einem Betriebssystem, einem Telefon, einem Smartphone basierend auf freier Software.
Korrekt, ja.
Ganz herzlich willkommen. Sag mal, wir müssen am Anfang der Sendung mal, glaube ich, so ein bisschen erklärbar machen. Wir werfen immer so mit diesen Wörtern um uns, Open Source und freie Software. Was verstehst du darunter?
freie Software oder Open Source, da kann man sich jetzt streiten, ob die genau das Gleiche bedeuten oder Unterschiede. Ich denke, für den Zweck dieser Sendung können wir sie einfach mal als äquivalent betrachten. Ist Software, die mit einer Reihe von Freiheiten kommt. Ja, das sind einmal die Freiheit, dass ich das Programm verwenden darf für jeden Zweck, die Freiheit, dass ich es weitergeben darf, also ohne dass ich irgendwie jetzt als Raubkopierer abgestraft werde oder ähnliches. Die Freiheit, dass ich die Software verstehen darf. Ja, ist kein Geschäftsgeheimnis, wie die Software funktioniert, wie irgendwelche Algorithmen da drin funktionieren und so weiter, sondern das ist alles offengelegt in dem sogenannten Quellcode der Software. Ja, das ist die Form der Software, die Entwickler benutzen, um Software zu schreiben, nicht jene Form, in der sie dann später auf der Maschine, auf dem Computer letztlich ausgeführt wird. Und da eben die Freiheit zu haben, das zu verstehen, zu lesen können, diesen Quellcode, dann eben auch die Freiheit, das verändern zu können, dass man also selber Fehlerbehebungen vornehmen kann, selber Erweiterungen dran vornehmen kann und dann diese veränderten, erweiterten Versionen eben auch wieder mit anderen teilen darf.
Leonard, du hast dich ja mit Windows und Linux, diesen beiden größten Vertretern der beiden Gruppen, einmal geschlossene Software und einmal offene Software, beschäftigt. Wo liegt für dich der Reiz darin? Was, oder sag mal, was ist für dich so der Inbegriff von Open Source, freier Software?
Ja, also ich würde sagen, jetzt als Wirtschaftswissenschaftler gesprochen, ist einer der großen Unterschiede, der mit diesen Rechten, die der Harald erwähnt hat, einhergeht, ist, dass ich nicht abhängig bin von einem Hersteller. Und zwar abhängig in verschiedenster Hinsicht. Das heißt, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, wie die Software funktioniert, kann ich einen anderen Dienstleister beauftragen, der mir dann zum Beispiel ein Feature einbaut, das ich brauche. Das heißt auch, wenn ich neu ausschreibe als öffentliche Körperschaft, als Stadt, als Kommune, dann habe ich immer mehr als einen Anbieter. Wenn ich auf Windows setze, dann habe ich nur Microsoft und ich muss in Wirklichkeit am Ende dann das zahlen, was Microsoft von mir verlangt. Das Dritte ist, ich kann, wenn ich etwas weiterentwickle, das mit anderen austauschen. Gerade auch wieder im öffentlichen Bereich. Warum sollten Städte Software, die sie entwickeln, nicht auch an andere Städte weiterreichen? Warum gibt es keine Städtepartnerschaften oder nicht genug, sagen wir mal so, die gemeinsam für ähnliche Aufgaben die Software entwickeln und untereinander austauschen? Und das ist alles etwas, was mit Open-Source-Software möglich ist, was mit geschlossener Software nicht möglich ist.
Claudia, lass uns mal ein bisschen sammeln, was es so für Projekte gibt, also die erwähnt wurden. Na so, Verwaltungssoftware für Städte und so, aber wenn jetzt Menschen zuhören, die wollen ja dann irgendwie wissen, ja okay, wie betrifft mich das? Wo bin ich jeden Tag konfrontiert mit Produkten und Ergebnissen freier Software? Was fällt dir da ein?
Das größte Projekt, was wurde ja schon mehrfach genannt, das ist Linux. Das ist nicht was, was man im Alltag vielleicht sieht, aber man kommt damit ständig in Berührung. Also zum Beispiel auf einer Set-Top-Box, die man zu Hause hat. Was der Leonard schon gerade sagte, viele Städte, Kommunen, aber auch Schulen nutzen Linux. Andere Projekte, die Leute wahrscheinlich kennen, ist der Browser Firefox. Das ist natürlich ein großes Freisoftware-Projekt. Aber auch zum Beispiel VLC, das ist ein Film-Videoplayer, den jeder sich auf den Computer installieren kann. Ich denke, das
sind zum Beispiel, so Harald, fallen dir noch welche ein? Die man irgendwie ergänzen
müsste.
Ja, also
was viele Leute sicherlich kennen, ist OpenOffice oder LibreOffice. Das sind unterschiedliche Versionen eines freien Office-Pakets, das eben auch unter Windows genauso wie unter freien Betriebssystemen läuft. Bei Mobiltelefonen, Android, da gibt es einige Teile, die freie Software sind. Andere Teile sind keine freie Software, aber zumindest ist auch viel freie Software enthalten auf Android-Telefonen, das wäre eben auch noch ein Beispiel.
Aber wo ist denn jetzt sozusagen der Vorteil, wenn man jetzt sagt, okay, Android meinetwegen basiert auf dem Fundament zumindest auf Linux, es gibt Set-Top-Boxen, es gibt Office-Pakete, womit denen ich halt Texte schreiben kann, E-Mails schreiben kann, den Browser, die auf freier Software basieren, mehr als das halbe Internet oder das World Wide Web sozusagen basiert auf dem Apache-Webserver, der auch auf offener Software basiert. Sind das denn Produkte, die anders nicht herzustellen wären oder wie profitieren wir davon?
Einer der Dinge, wie wir auch als Gesellschaft wirklich davon profitieren, ist, dass wir das Rad nicht ständig neu erfinden müssen, sondern selbst wenn man merkt, heute es gibt so viele neue Internet-Startups, neue Firmen zum Beispiel werden gegründet und die müssen jetzt nicht bei Null beginnen, wenn sie Software entwickeln, sondern in Wirklichkeit nehmen die in großen Brocken freie Software oder Open-Source-Software, der da ist, und entwickeln daran weiter. Und die spezifische Lizenz von Open-Source-Software, die weit verbreitet ist, also vor allem von freier Software, ist die sogenannte Copyleft-Lizenz, und die schreibt vor, dass ich diese Software eben frei nutzen darf, verändern darf, auch wieder zugänglich machen darf. Aber wenn ich dann daran was vornehme, Änderungen vornehme und wenn ich die auch dann veröffentliche, dann muss ich selbst auch den Quellcode wieder teilen. Und das führt dann dazu, dass einfach der Pool an frei verfügbarer Software ständig größer wird und das ist irgendwie auch ein Gemeingut, auf dem andere wieder weiterentwickeln können. Und ich würde sagen, das ist eine positive Dynamik, die da ausgelöst wird, und das ist auch der Grund, warum sich das immer weiter verbreitet.
Es ist ja so, frei bedeutet ja auch nicht nur frei zur Verfügung und teilbar, sondern es ist ja auch frei für jeden, der mitmachen will. Claudia, du managst jetzt so eine Community von einigen hunderttausend Programmierern weltweit, die an diesem Programm mitarbeiten. Wie funktioniert das? Wie ticken die? Warum machen die das?
Das sind unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich eine Aktivisten-Community. Das ist eine politische Motivation. Das haben wir jetzt ja gerade schon ein paar Mal gehört, dass Leute möchten, dass Software frei zugänglich ist. Also die Softwarefreiheiten, die der Harald vorhin schon erwähnte, sind für viele Leute einfach ein wichtiges Motivationstool. Das ist das eine. Das andere ist, man kann sich relativ schnell auch eine Reputation aufbauen. Dadurch, dass man an etwas arbeitet, was für jeden zugänglich ist, kann man darüber reden. Man muss keine Non-Disclosure Agreements unterschreiben, zum Beispiel, wie man das machen würde, wenn man für eine Firma arbeitet, die proprietäre Software entwickelt.
Also Non-Disclosure bedeutet, du kannst hier dran arbeiten, aber du darfst kein Wort darüber verlieren,
richtig,
woran du arbeitest, wie das aussieht, welche Feature das hat und so weiter. Sonst kommen wir und bestrafen dich.
Das ist bei freier Software eben natürlich nicht der Fall. Das heißt, die Leute bloggen darüber. Jeder kann sehen, was sie machen. Viele, die dann freie Software arbeiten, sind Studenten. Es ist auch ein Karriereweg, weil man eben zeigen kann, was man gelernt hat sozusagen. Man kann sich in so einem Projekt wie KDE eben einfach auch gut bewähren. Wir haben ein System von Mentoren bei uns. Das heißt, Neulinge, die ins Projekt kommen, finden schnell Hilfe. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, um dahinterher auch einen Job in dem Bereich zu bekommen.
Und wie, das müssen wir den Leuten, glaube ich, auch nochmal erklären, funktioniert das konkret? Also wenn 1.000, 2.000 Leute über den Globus verteilt sind, an einem Produkt arbeiten, kollaborativ, dann kommt am Ende ein Produkt raus, hoffentlich, was läuft und funktioniert. Aber wie funktioniert das?
KDE ist ja, wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast, es sind ganz, ganz viele verschiedene Programme, also Webbrowser und Mailprogramme und so weiter. Das heißt, man muss sich so vorstellen, dass an einem dieser Programme arbeiten natürlich nicht alle 2000 Leute gleichzeitig, sondern es sind oft, 10 bis 50 Leute, die unterschiedlich viel machen. Es gibt einen sogenannten Maintainer, jemand, der dafür zuständig ist, dass es hinterher dann auch funktioniert ohne Fehler. Leute können sich auf sogenannten Mailinglisten eintragen, gucken, wo kann ich anfangen, was zu fixen und kommen damit dadurch in Kontakt mit anderen Entwicklern, die schon länger bei KDE sind.
Harald, du hast ja, hab das schon anfangs gesagt, zumindest vor einiger Zeit auch mal an so einem Projekt gearbeitet im Rahmen dieses Linux-Projektes, an dieser Firewall, wo du ja auch nicht alleine dran gearbeitet hast. Also Firewall ist so ein sehr zentrales Sicherheitselement in so einem Betriebssystem. Wie läuft denn da so die Arbeit, die produktive Arbeit ab? Also wie bilden sich Hierarchien, wie entscheidet man, was gut ist, was schlecht ist, was genommen wird, wer da Maintainer wird, also so ein bisschen der Anführer der Gruppe. Wie läuft diese produktive Arbeit ab?
Also ich würde sagen, im Standardfall ist der Maintainer erstmal derjenige, der ein jeweiliges Projekt oder ein Unterprojekt ins Leben gerufen hat. Zumindest solange der originale Autor noch aktiv ist im Projekt, ist der erstmal derjenige, der sozusagen die Richtung vorgibt und der dann auch letztlich entscheidet, welche Beiträge von welchen anderen Leuten werden mit übernommen oder werden nicht oder werden nicht übernommen, aus welchem Grund. Ja, also das ist erstmal so die natürliche Reihenfolge und natürlich dann im Laufe der Zeit verliert er vielleicht das Interesse oder hat andere Projekte oder die Interessen ändern sich, sonst irgendwas. Und dann wird diese Maintainer-Rolle übergeben an andere, altgediente Entwickler des Projekts und wird dementsprechend übertragen. Ja, das sind aber alles Leute, die selber an den Projekten entwickeln. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Manager gibt, der nur entscheidet, was gemacht wird, der selber keine Programmierleistung bringt, sondern das sind eben Reputationshierarchien sozusagen. Ja, also wer viel Gutes irgendwie tut für ein Projekt, wird angesehen und steigt sozusagen in der informellen oder formellen Hierarchie auch weiter auf.
Und wie war deine Motivation? Also Claudia hat das eben schon ein bisschen gesagt, es gibt so eine politische Motivation, damit zu machen, weil einem eben diese Werte, die mit dieser Software verbunden sind, wichtig sind. Es gibt so Karrieregründe. Manchmal vergleichen das einige auch mit so ehrenamtlichem Engagement. Für die Karriere ist es manchmal gut. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das einfach Interesse. Seit ich irgendwie 10 Jahre alt war oder so, habe ich viel mich für Computer und Entwicklung interessiert. Und ich glaube, so 1995 oder so bin ich zum ersten Mal auf Linux gestoßen. Einfach weil ich sehr stark damals auch schon Interesse hatte an Netzen und Kommunikationstechnik. Und Linux sehr stark ist eben in diesem Bereich. Ja, es hat mich interessiert, dann habe ich angefangen, es zu verwenden und dann irgendwann findet man vielleicht irgendwas, oh, das wäre jetzt aber schön, wenn das hier noch Funktion X, Y oder Z hätte. Und wenn man Zeit und Lust hat und ein bisschen programmieren kann, dann schaut man sich das halt mal näher an. Und das hat dann alles so den Lauf genommen. Es war nie irgendwie ein großer Masterplan oder ich habe jetzt ein Ziel vor Augen oder so.
Wenn die Leute das jetzt so hören, ja, man kann Linux nehmen und da was verändern, dann fragen sie sich immer vielleicht auch, ja, wo sehe ich denn das? Also wofür sollte man das denn tun? Gibt es da irgendwie Beispiele? Was weiß ich, ist dieses Betriebssystem, mit dem unsere TV-Boxen funktionieren, hat sich das einfach eine Firma genommen und gesagt, ach, Linux ist ganz gut, aber für eine TV-Box müssen wir es dann doch nochmal verändern und dann packen sie das da rein oder wie läuft das?
Gerade wenn wir so in die Hardware-nahen oder in die sogenannten Embedded-Geräte gehen, also Geräte, in denen zwar ein Betriebssystem und Prozessor und viel Software drin ist, aber die wir jetzt nicht unbedingt als Computer wahrnehmen. Ja, sagen wir der Fernseher oder das Mobiltelefon oder Autoelektronik oder was auch immer man sich vorstellen mag. Da ist es oft so, dass die Lieferketten sehr lang sind. Also da gibt es Hersteller, die stellen Chips her und dann gibt es Hersteller, die machen daraus Platinen und dann gibt es vielleicht wieder andere, die das Ganze irgendwie in Gehäuse packen und einem Endkunden verkaufen und so weiter. Und wer da letztlich die Entscheidung trifft, welche Softwarekomponenten eingesetzt werden, ist oft undurchsichtig und sehr früh in der Wertschöpfungskette. Also es ist jetzt zum Beispiel so, dass ein Hersteller von seinem Chip für Set-Top-Boxen, der entscheidet sich beispielsweise schon für Linux. Und damit sind alle Leute, die diesen Chip bei ihm einkaufen, mehr oder weniger auch, ist klar, dass die auch Linux einsetzen werden, weil das eben das ist, was der Chiphersteller vorgibt.
Leonard, wir haben jetzt ein bisschen über das freie Software geredet und das Interessante finde ich, wenn man so es historisch mal ein bisschen betrachtet, ist, dass das ja eigentlich der Urzustand von Software ist. Und viele, die jetzt so im Computerzeitalter aufgewachsen sind, kennen halt Windows, kennen halt Systeme, die man im Prinzip nur so nehmen kann, wie sie sind und die man auch nicht tauschen darf, ohne eine Lizenz dafür zu haben und die man auch nicht teilen darf, ohne dafür zu bezahlen oder zumindest um Erlaubnis zu fragen. Wie ist denn diese Idee der freien Software entstanden?
Ja, also der Urzustand von Software war eigentlich freie Software. Weil ursprünglich, wenn irgendwo Geschäft gemacht wurde, wenn wo Geld damit verdient wurde mit Computern, dann war das der Verkauf der Hardware. Und die Software war eigentlich Dreingabe. Und überhaupt, das konnte sich ja damals kaum jemand Computer leisten. Das heißt, die waren an Universitäten und die Software wurde eigentlich entwickelt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und in der Wissenschaft ist es ja eigentlich üblich, dass man das Wissen miteinander teilt. Das ist das, worum es geht. Und man kann sagen, bis zu einem gewissen Grad funktioniert Open Source Software nach diesem wissenschaftlichen Prinzip eigentlich. Also man entwickelt so Code und den stellt man quasi der Allgemeine zur Verfügung. Dann können alle anderen dort Fehler suchen. Also Wissenschaft sollte auch so funktionieren. Ich stelle eine Theorie auf, mache eine Studie, die gebe ich allen anderen, die können schauen, ob das stimmt, können überprüfen, eigene Studien machen und so weiter. Und ja, irgendwann in den 80er Jahren ist es dann halt so gekommen, dass Firmen auf die Idee gekommen wären, naja, aber vielleicht kann man mit dieser Software auch Geld verdienen. Und sie haben Software für verschiedene Systeme entwickelt und es ist eigentlich so, diese Entwicklung passiert, dass aus Software ein Produkt wurde, ein eigenständiges Produkt. Auch Microsoft, die Firma, die wir heute noch kennen, war da maßgeblich daran beteiligt. Und eigentlich sah alles so aus, als wäre diese frühe Phase sozusagen eigentlich dem Untergang geweiht und es würde nur noch käufliche Software geben. Und in dieser Phase, es war so in den 80er Jahren, noch vor dem Internet, hat dann Richard Stallman, eben auch so ein Programmierer an der Uni am Massachusetts Institute for Technology, die freie Software erfunden, wenn man so will, eigentlich um auch diesen ursprünglichen Charakter ein bisschen eigentlich zu bewahren.
Und wie hat sich dann aus dem, was Stallman so sich gefordert hat und erdacht hat, so eine Bewegung entwickelt?
Also man muss sagen, der Richard Stallman ist eine sehr streitbare Figur, der sehr stark politisch motiviert war. Also der bekannteste Spruch von ihm, den muss man eigentlich, wenn man über Open Source redet, auch mindestens einmal zitiert haben, ist: Bei freier Software geht es um Redefreiheit, nicht um Freibier.
Was meint er damit?
Und damit meint er, dass der Zugang zu diesem Quellcode, zu verstehen zu dürfen, wie die Software funktioniert, die zu verändern dürfen, dass seiner Meinung nach eigentlich ein Menschenrecht ist, die mit Redefreiheit, mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Und das heißt, es muss gar nicht so sein, dass das unbedingt kostenlos ist, dass es gratis ist. Das ist nicht so das Wichtige. Das Wichtige ist, dass man Zugang zum Quelltext hat. Deshalb hat er auch gesagt, man darf auch mit freier Software Geld verdienen. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, wenn das Geldverdienen dazu führt, dass er als Programmierer nicht mehr sich den Quellcode anschauen kann. Und was der halt gemacht hat, ist zuerst mal, würde ich sagen, in Vorleistung getreten. Der hat einfach mal wirklich begonnen, selbst zuerst mal einen Compiler zu schreiben, also etwas, der Software quasi Code in Maschinensprache übersetzt. Dann hat er viele andere Softwareprojekte selber geschrieben und das war also die erste Sache. Und die zweite Sache, und das war wirklich die Innovation von ihm, er hat sich gesagt, wie verhindere ich, dass eine Firma hergeht und den Code, den ich geschrieben habe, als quasi vereinnahmt und sagt, so, jetzt darfst du ihn aber nicht mehr sehen. Und da hat er sich eben diese freie Software-Lizenz ausgedacht, die GNU Public License oder General Public License, die eben dieses Wie du mir, so ich dir Prinzip verankert, rechtlich verankert. Die sagt, du darfst den Code verwenden, du darfst ihn reinsehen, du darfst ihn weitergeben, solange du selbst Änderungen auch wieder frei zugänglich macht. Und das war, würde ich sagen, die Geburtsstunde von freier Software, diese rechtliche Innovation, wo er das Urheberrecht eigentlich ein bisschen gegen sich selbst gewendet hat.
Harald, du hast ja auch dich lange eingesetzt für die Durchsetzung dieser Lizenz. Warum war dir das so wichtig?
Ja, es ist einfach eine Frage der Fairness. Ja, man könnte jetzt auch, wie soll ich sagen, eher wirtschaftlich argumentieren, sagen, es ist eine Frage des Wettbewerbs. Ja, also wenn ich jetzt als Entwickler sozusagen die Ergebnisse meiner Arbeit der Allgemeinheit unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stelle, dann erwarte ich auch, dass diese Bedingungen, die ich setze, eingehalten werden. Ja, genauso wie Microsoft erwartet, dass Leute Lizenzzahlungen leisten, erwarte ich, dass Leute, die Software nutzen, sich an die Lizenz halten. Und ganz spezifisch eben um das, was gerade auch angesprochen wurde, dass veränderte Versionen dieses Quellcodes dann auch wieder zur Verfügung gestellt werden.
Und das war aber immer nicht der Fall oder häufig nicht der Fall.
Das war und ist häufig leider nicht der Fall, ja, dass also Firmen diese Pflichten nicht erfüllen, sondern sozusagen nur nehmen und die Rechte der Lizenz herauspicken zu versuchen und die Pflichten gleichzeitig nicht befolgen wollen.
Das bringt uns ein bisschen zu dieser Frage der Geschäftsmodelle. Also viele fragen sich ja, dann steht die Software im Netz, jeder darf sie lesen, jeder darf sie runterladen. Ja, da gibt es so eine Lizenz, an die muss man sich halten, aber im Prinzip darf ich damit auch neue Softwareprodukte bauen und die auch verkaufen. Das ist alles möglich. Claudia, was sind das für Geschäftsmodelle, die sich da entwickelt haben? Wie kann man damit Geld verdienen?
Man kann ganz gut damit Geld verdienen. Also aus dem KDE-Projekt, was es schon seit 1996 gibt, das heißt, es ist schon ein sehr altes Projekt, sind auch einige Firmen entstanden. Das sind oft kleinere Firmen, die als Businessmodell haben, sie entwickeln freie Software und bieten darum Support an. Das heißt, sie bieten Beratungen an zu den Produkten, sie installieren die beim Kunden, sie haben Add-on-Sachen, die nicht unter der ganz freien Lizenz stehen, sie haben Training und so weiter und so fort, und damit lässt sich ganz gut Geld machen.
Was ja viele auch, wir haben es kurz angesprochen, Android basiert auf Linux, Apple, macOS 10 basiert auch auf einer freien Unix-basierten Software, Darwin, das kann sich auch jeder, glaube ich, soweit ich weiß, runterladen und editieren. Und diese Firmen haben dann immer noch sozusagen eigene Software oben drauf gesetzt. Google oder das Google-Konsortium hat das mit Android getan, Apple hat das mit Darwin getan. Sind das gute Beispiele, Leonard, für so Business mit offener Software?
Ja, also gerade bei Android gibt es ja derzeit viele Debatten, ob das irgendwie Google hier zu restriktiv vorgeht und es schwer macht, wirklich daran teilweise mitzuwirken und sehr stark die Hand drauf hat. Trotzdem würde ich sagen, es ist immer noch besser, es ist ein Open-Source-Betriebssystem, das vielleicht, wo man drum kämpfen muss, dass man auch wirklich die Freiheiten bekommt, die einem nach der Lizenz zustehen, als es ist komplett geschlossen und man hat da überhaupt keinen Zugang. Und ich würde sagen, ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein großer Fan von diesem Amazon-Produkten, diesem Kindle, der ja auch auf einer komplett veränderten Android-Version eigentlich aufbaut. Aber das war halt deshalb möglich. Amazon hat quasi Google rausgeschmissen aus dem Software-Teil und eigene Sachen draufgepappt. Aber trotzdem führt das dazu, dass der Wettbewerb zumindest nicht einfacher möglich ist, als das zum Beispiel bei einem Windows möglich wäre.
Ja, das könnte man tun. Ja? Man könnte jetzt sich quasi ein Android runterladen und quasi sein eigenes Smartphone entwickeln.
Richtig, das ist soweit korrekt. Es gibt dann möglicherweise noch Fragen bezüglich des Trademarks, darf man das noch Android nennen oder nicht? Das sind dann so Feinheiten, aber die Software, also jene Teile von Android, das ist der Linux-Kernel, aber es sind auch viele andere Komponenten des gesamten Systems, die als freie Software veröffentlicht werden, die darf jeder so verwenden und wird auch gemacht. Also es gibt einige Hersteller, das Beispiel war jetzt Amazon, es gibt auch noch andere Hersteller, die das auch so machen. Ich glaube, Arcos ist ein französischer Hersteller von Medienplayern, der auch Android verwendet, aber eben dann nicht jene proprietären Anwendungen von Google, wie zum Beispiel, ich glaube, deren Mail, richtig, ist eine Komponente. Kann man sich ja überlegen, wenn ich ohne Google Mail auskommen möchte oder kann, dann muss ich das ja nicht. Oder halt andere Elemente. Ja, der App Store beispielsweise ist auch, also dieser Google Android Market heißt der, ist ja auch so ein Play Store seit neuestem.
Und wissen wir um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von sowas?
Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, da gibt es immer Studien und Gegenstudien, also, aber ich würde sagen, es sprechen schon viele Gründe dafür, dass damit volkswirtschaftlicher Mehrwert insofern verbunden ist, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, viele Firmen einfach aufsetzen können darauf, auf so einer Software und dadurch einfach eine Gründung leichter wird. Ich kann schneller irgendwie auch mit einem neuen Unternehmen starten, das ist das eine. Ich würde sagen, wo auf jeden Fall der volkswirtschaftliche Nutzen oder der auf der Hand liegt, ist wirklich im öffentlichen Bereich. Wenn man sagt, ich kann dann untereinander austauschen, ich muss weniger Geld ausgeben dafür als öffentliche Hand, ich kann das Geld dann lieber für sinnvollere Dinge ausgeben als für Microsoft-Lizenzen. Ich kann Ressourcen poolen, ich muss das Rad nicht ständig neu erfinden. Das ist aber etwas, was man oft nicht so einfach messen kann. Also da merkt man eigentlich bei freier Software, dass da auch unsere Messwerkzeuge, wie wir Wohlstand messen, das Bruttoinlandsprodukt, ja, dass das da an die Grenzen stößt. Weil da werden teilweise Werte geschaffen, die nicht auftauchen in Rechnungen, weil ich eben nicht die Lizenzgebühren zahle dafür, trotzdem aber den Wert habe in einem Produkt, das ich einsetze. Und das heißt natürlich, dass ich das Geld dann woanders ausgeben kann, aber unmittelbar taucht es nicht auf. Ja? Das ist eher vielleicht dann über Umwege. Und deshalb ist sozusagen die wirkliche Messung, die Umwegrentabilität, die mit freier Software verbunden ist, die taucht nicht so eindeutig im Bruttoinlandsprodukt auf. Trotzdem kann man sagen, der Wohlstandseffekt ist sicher ein positiver.
Sie hören uns Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir widmen uns heute fast eine Stunde der Open Source Software, nicht nur der Software, darüber, über andere Projekte reden wir gleich noch, aber erstmal ist es bisher die Software gewesen. Hab drei Gäste hier bei mir im Studio. Das ist Claudia Rauch vom KDE, von einem Verein, der ein sehr, sehr großes Softwarepaket vor allen Dingen für Linux betreut, das freie Software genannt wird. Leonard Dobusch, Wissenschaftler von der FU Berlin, und Harald Welte, Programmierer und Aktivist hier aus Berlin. Harald, ein Argument sowohl von den Befürwortern von freier Software als auch von den Gegnern ist das Thema Sicherheit. Also ein Punkt ist, ne, freie Software kann man lesen, man findet Sicherheitslücken schneller, weil eben viele Menschen draufschauen können und potenziell Lücken eben auftun und dann eben auch schnell verbessert werden können, während bei geschlossenen Systemen, die man eben, wo man den Quellcode, den Text quasi, aus dem dieses Programm erstellt wurde, nicht lesen kann, ja, da sind Lücken länger geheim und können potenziell länger ausgenutzt werden, so ist die Theorie. Jetzt haben wir aber zum Beispiel gerade im Fall Apple, Stichwort Go-to-Fail, eine riesen Sicherheitslücke gehabt, sowohl im macOS Desktop-Betriebssystem als auch auf dem mobilen Betriebssystem. Eine große Lücke, die ausgerechnet in einem Teil aufgetaucht ist, der Open Source war, den jeder lesen konnte, aber es ist Monate, wenn nicht sogar Jahre, unentdeckt geblieben. Wie valide ist dieses Argument, freies Software ist sicherer als geschlossene Software?
Also ich kann in jedem Fall unterschreiben, freie Software hat das Potenzial, sicherer zu sein als Closed Source oder proprietäre Software. Letztlich hängt das natürlich davon ab, nur rein die Möglichkeit, dass alle den Quellcode sich anschauen können, heißt ja noch nicht, dass es wirklich tatsächlich sehr viele Leute tun und schon gar nicht, dass es Leute tun, die den nötigen Hintergrund haben in sicherer Softwareentwicklung. Also das ist natürlich ein schwieriges Thema an der Stelle. Nichtsdestotrotz habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt beispielsweise ein größerer Kunde bin oder einer mit besonders hohem Interesse an Sicherheit, habe ich ja immer die Möglichkeit, diese Software selber zu auditieren oder aber Dritte, also vertrauenswürdige dritte Parteien, irgendwelchen Firmen oder Dienstleistern, denen ich vertraue, dass sie das ordentlich prüfen können, denen kann ich den Quellcode zur Verfügung stellen oder kann einfach sagen, hier, guckt euch den mal an, der ist ja sowieso öffentlich, und auditiert das, und hinterher kann ich dann ein gutes Gefühl haben, dass diese Software entsprechend eine hohe Sicherheit hat. Wenn die Software proprietär ist, dann kann ich nur dem Hersteller glauben und ich muss darauf vertrauen, dass der das so macht, wie er es behauptet zu tun. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass die Hersteller alle immer den lokalen Gesetzen unterworfen sind, und gerade Stichwort NSA und Snowden gab es ja sehr viel, was da bekannt wurde über Hintertüren und Machenschaften von Geheimdiensten in Produkten und Dienstleistungen amerikanischer Konzerne. Ich will nicht behaupten, dass das anders woanders wäre, aber wir sehen jetzt eben eine sehr starke Entwicklung, dass also in USA zum Beispiel möchte keiner Netzwerkgeräte der Firma Huawei aus China benutzen. Umgekehrt habe ich jetzt gelesen, dass in China der Umsatz von Cisco, also im großen amerikanischen Hersteller, um 40% zurückgegangen ist, weil man einfach nicht mehr vertraut Produkten, die irgendwo anders entwickelt wurden und wo man den Quellcode nicht sehen kann, weil es eben proprietäre Software ist.
Kann man sagen, ist offene Software oder quelloffene Software ist eine notwendige Bedingung für Sicherheit, aber keine hinreichende?
Ja, das könnte man in der Tat so sehen, ja. Also es ist letztlich immer die Frage, wem vertraue ich so? Ja, wenn ich dem Hersteller nicht vertrauen will, auf wen kann ich sonst mein Vertrauen auslagern? Und bei freier Software kann ich sozusagen mir auswählen, wem ich vertraue, und der kann dann für mich das prüfen.
Ja, weil das ist ja auch eine ganz interessante Diskussion jetzt im Rahmen dieser ganzen NSA-Geschichten. Die Leute suchen jetzt, okay, was ist ein sicherer Messenger, ein sicheres Textnachrichtenprogramm für meine Smartphones? Wie kann ich überhaupt noch mich sicher und privat im Internet kommunizieren und bewegen? Und da ist eine der ersten Antworten immer, ja, fangt erstmal damit an, offene Software zu nutzen. Das ist sozusagen das Erste. Aber wenn man da mal genau hinguckt, dann ist es damit ja noch nicht getan. Denn dann sagen alle, ja, dann kann ich zwar den Quellcode von dem Textmessenger lesen, ich weiß aber immer noch nicht, ob das Programm, was auf meinem Smartphone läuft, wirklich aus diesem Code erstellt wurde. Und dann kommen die an und sagen, ja, dann müsste man noch weitergehen, dann müsste man sozusagen anfangen, dieses Programm sich selber aus diesem Code zu erstellen und es selber zu installieren auf dem Smartphone. Das heißt, sowas wie wirklich wasserdichte Sicherheit kriege ich nicht und ich muss immer jemandem vertrauen. Aber wie kann ich in dieser freien Software-Szene eruieren, wem ich vertrauen darf und wem nicht?
Sicherheit ist prinzipiell immer ein Prozess und wasserdichte Sicherheit wird es nie geben. Ich habe keine wasserdichte Sicherheit im Straßenverkehr, nicht zu sterben. Oder Sicherheit auch in ganz anderen Bereichen ist immer ein relativer Faktor und ist immer ein Prozess der ständigen Verbesserung. Ja, also dass man wasserdichte Sicherheit hätte. Das andere Problem, was ich sehe, ist die Komplexität auch der Software heutzutage. Ja, also wenn man sich anschaut, was das für ein Unmengen an Komplexität ist, die bereits in einem Mobiltelefon gerade bei dem Beispiel läuft, es ist sehr schwierig. Und naja, wem kann ich in der freien Software-Szene vertrauen, wenn es Projekte sind, die weitgehend genutzt werden, wo es eine aktive Entwicklergemeinde gibt, Projekte, die nicht aus einem Hause kommen oder von einer Firma und von denen noch nie jemand irgendwas gehört hat und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer groß, dass irgendwelche Probleme, Hintertüren oder Ähnliches auch tatsächlich gefunden werden.
Wir haben jetzt ein bisschen, gut die Hälfte der Zeit, über Software geredet. Das war so, dass das verbindet man heute immer noch mit diesem Begriff Open und Open Source, ist häufig immer noch Software verbunden. Aber über die letzten 10, 20 Jahre hat dieses Prinzip, wir legen alles offen, wir teilen, wir teilen freier, als das bisher oder mit kommerziellen Produkten der Fall ist, auf ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche übergegriffen. Es gibt Open Hardware, wo Leute anfangen, auch Geräte so zu bauen und die Schaltpläne offen zu legen und die Platinen offen zu legen, dass die jeder nachbauen kann, damit die Treiber offen sind und sie jeder auch nutzen kann, man sich wirklich Geräte nachbauen kann. Open Access in der Wissenschaft bedeutet, man kann Wissenschaftler stellen ihre Arbeiten natürlich offen und unentgeltlich ins Netz, können damit dann auch noch andere Sachen machen, aber mindestens das tun sie. Claudia, kannst du mal so ein bisschen diese Szene dieser offenen, dieser Open Culture beschreiben? Was gibt es da noch so für Szenen, die sich aus dieser Idee des offenen Teilens des Wissens so gebildet hat?
Es gibt Open Data, ist eine große Bewegung, da wo es darum geht, dass Daten, die von öffentlicher Hand gesammelt werden, auch der Öffentlichkeit wieder so zugänglich gemacht werden, dass jeder damit etwas anstellen kann. Dass man einfach weiß, was passiert in meiner Stadt, wofür wird Geld ausgegeben, Gesundheitsdaten, alles Mögliche. Da gibt es eine Riesenbewegung. Und die Philosophie, die dahinter steckt, ist eben, dass Transparenz geschaffen werden soll, dass man nicht Geld braucht, um sich bestimmtes Wissen, bestimmte Kunstwerke, bestimmte Dinge nutzen zu können, sondern dass man das Wissen teilt, gerade das, was von öffentlicher Hand gesammelt wird.
Leonard, die Wired, ich habe das hier gerade nochmal gelesen, Wired, diese Zeitschrift aus den USA, die hat mal geschrieben, 2003 war das, Software is just the beginning, open source is doing for mass innovation what the assembly line did for mass production. Get ready for the era when collaborative replaces the cooperation. Also das heißt sozusagen, offene Software macht für die Sachen Innovation, ist es das, was das Fließband für die Massenproduktion war. Wie verändert dieses Prinzip der Offenheit, so wie Claudia das eben auch in vielen Bereichen der Gesellschaft geschrieben hat, unsere Gesellschaft?
Also ich würde sagen, dass diese vier Freiheiten, die wir ganz am Anfang der Sendung hatten, ja, also dieses, dass man Zugang hat zu Inhalten, dass man die verändern darf, dass man die weitergeben darf, das ist ja technisch eigentlich jetzt mit dem Internet viel leichter möglich wie früher. Und was man aber merkt, das merken wir auch alle, dass die Hürden, weniger etwas zu teilen, mit anderen auszutauschen, weniger jetzt irgendwie der Bandbreite sind sogar, sondern die Hürden sind eigentlich oft rechtlicher Natur. Also wir haben einfach ein Urheberrecht, das alle Rechte vorbehält, und zwar automatisch. Das bedeutet aber jetzt, dass selbst in Fällen, wo Leute gar nichts dagegen hätten, dass andere Dinge ihre Werke nutzen, auf irgendeine Art und Weise weiter nutzen, weiterentwickeln, dass trotzdem man das nicht tun darf. Ja, weil, und man müsste stattdessen immer fragen und immer im Einzelfall das Ganze ausverhandeln, was in den allermeisten Fällen bedeutet, dass die Dinge dann einfach nicht passieren, weil das mühsam ist, anstrengend ist, man gar nicht weiß, wer da überhaupt der Rechteinhaber ist, vor allem wenn es aus mehreren Dingen zusammengesetzt ist und so weiter. Und was man da eben versucht hat in den letzten 10 Jahren, ist diese Grundprinzipien der Software auch zu übertragen eben auf andere Bereiche. Und ich würde sagen, es ist kein Zufall, dass viele dieser Bereiche im öffentlichen Bereich sind, also eben Wissenschaft, Open Access, Open Data, da geht es ja auch vor allem um öffentlich finanzierte Datenbestände von Städten, von Ländern. Der dritte Bereich, der mich natürlich persönlich betrifft als Universitätslehrer, ist sowas wie Open Education, dass man sagt, okay, ich werde öffentlich dafür bezahlt, dass ich Lern- und Lehrmaterialien entwickle, dass ich die schreibe, ich Kursmaterialien zusammenstelle. Warum sollen die dann nicht frei zur Verfügung stehen im Internet, dafür, dass das auch andere Lehrende zum Beispiel sich anschauen können, adaptieren können, weiter nutzen können? Und alle diese Bereiche, dieses Teilen wird derzeit vor allem dadurch erschwert, dass eben das Urheberrecht immer erfordern würde, dass ich im Einzelfall nachfrage. Und diese Creative Commons Lizenzen, die machen das einfacher, indem man einfach sagt, okay, standardisiert erlaube ich anderen Leuten, diese Dinge auf bestimmte Arten zu nutzen, weiterzugeben, genauso wie man das bei der Software eben auch standardisiert mit der Softwarelizenz ermöglicht hat.
Genau, aber ich will nochmal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt zurückkommen. Also du hast es jetzt beschrieben, durch das Internet, durch Digitalisierung, durch Vernetzung ist der Austausch von Wissen einfacher denn je. Und bei Software hat es sehr früh angefangen, dass man zusammenarbeitet, kollaborativ über das Netz mit mehreren. Bei der Wikipedia hat sich das manifestiert, diese netzbasierte Massenkollaboration, auch wenn es derzeit immer weniger Massen werden, die daran teilnehmen. Aber anyway, und das greift jetzt auf andere Bereiche über. Mich würde mal bei dir interessieren, wie verändert das unsere Gesellschaft, wenn wir anfangen, Unterrichtsmaterialien zu teilen, wenn wir anfangen, die Baupläne für Unterhaltungselektronik, für die Kühlschränke, für die Technik, die uns umgibt, zu teilen. Vielleicht auch, dass andere Leute Bausätze bauen, damit man das sich dann selber zusammenbauen kann. Wie verändert das unsere Gesellschaft, wenn dieses Teilen auf immer mehr Ebenen und in immer mehr Bereichen möglich wird?
Ja, wir haben eine Entwicklung weg von einem klassischen Produzenten-Konsumenten-Modell mehr zu einem kollaborativen Modell und das auf allen möglichen unterschiedlichen Bereichen. Ja, Software war eben der Anfang und wir sehen das in vielen anderen Bereichen, dass nicht mehr die klassische Unterscheidung da ist, hier, das ist der Produzent, das ist irgendein Großkonzern, der stellt Dinge her und dann gibt es auf der anderen Seite Kunden, die das eben nur konsumieren und die kein Mitspracherecht haben und die das nicht verändern können, die nicht beeinflussen können und so weiter und so weiter. Ja, das finde ich eigentlich auf den Punkt gebracht, was ist die Veränderung.
Ich habe jetzt auch im Vorfeld, hat Tatjana hier, die gute Redaktion für diese Sendung gemacht hat, auch nochmal rausgesucht, was es so zum Beispiel für Beispiele gibt. Und da gab es so den Urban Tabby, so ein Open-Source-Auto, das soll irgendwie 6.000 Euro kosten. Man kann sich das angeblich in einer Stunde zusammenbauen und eben sowohl Hardware als auch Software verändern. Geht das so in die Richtung oder ist das PR-Muckelpokel?
Also ich würde behaupten, im Moment ist es eher PR als was anderes. Ich kenne das spezifische Projekt nicht, aber gerade jetzt bei einem Kraftfahrzeug ist es halt auch so, dass es in jedem Land ein Litanei an Sicherheitsvorschriften, also nicht bezüglich IT-Sicherheit, sondern bezüglich auch Produktsicherheit, Verkehrssicherheit und so weiter gibt. Ich denke, bis man da mal dorthin kommt, sowas als Community oder als kollaboratives Projekt zu machen, da wird schon noch einiges an Zeit vergehen. Aber in vielen anderen Bereichen ist das eben so. Ja, bei Software, die ist ja an sich wieder immaterial gut, also es ist etwas, es ist nichts Körperliches, es ist einfach nur, sind Daten letztlich, die ausgetauscht werden. Und in der heutigen Produktivindustrie ist ja eigentlich alles Daten. Ja? Sämtliche mechanischen Gegenstände werden alle irgendwo mit CAD, also Computer Aided Design, in Software werden die designt, werden die entwickelt. Auch Bekleidung werden die Schnittteile und so weiter in solchen Design-Software entwickelt. Und das sind letztlich alles Daten. Und je mehr Informationen über die Produkte sozusagen in Datenverarbeitung generiert werden, umso einfacher kann ich sie auch natürlich teilen und kollaborativ daran entwickeln. Und so weiter, wie man das eben aus der Software rauskennt.
Ja, das klingt nach einer wahrhaft freien Welt, die davon lebt, dass sie Wissen teilt, jedes Rad wird nur einmal erfunden und jeder druckt sich mit seinem 3D-Drucker zu Hause das aus, was er gerade braucht.
Ja, also wir wissen ja, Prophezeiungen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich wäre vorsichtiger jetzt da zu behaupten, dass das dieses Open-Source-Entwicklungsmodell, dass das sich komplett verallgemeinern wird und dass wir eben sämtliche Produkte mal in so einer Art und Weise erstellen würden. Das glaube ich nicht, dass das bevorsteht. Was ich aber schon glaube, ist, dass in dem Ausmaß, in dem man verstärkt eben nicht nur in Software, sondern auch in anderen Bereichen auf Offenheit im Zugang zu Daten, zu Informationen, zu Wissen setzt, dass das durchaus innovationsfördernd sein kann. Eben weil ich eben das Rad nicht ständig neu erfinden muss, weil ich auf vorhandenes Wissen leichter zugreifen kann. Und ich finde, da zeigt sich ja in der Geschichte schon, das ist nicht das erste Mal. Wir glauben zwar immer, ja, jetzt mit Internet, das ist alles ganz neu. Ja, und das ist noch nie gab es was Ähnliches. Und natürlich gab es noch nie genau dasselbe. Aber natürlich hat zum Beispiel der Buchdruck mit beweglichen Lettern dazu geführt, dass auf einmal ganz, ganz viel auch technisches Wissen auf einmal weit verbreitet war, das früher ganz wenige Leute nur hatten und da natürlich auch eine Macht damit verbunden war. Und wenn das jetzt einfach weiter verbreitet ist, Wissen im breiteren Sinne, dann glaube ich, dass mehr Leute damit experimentieren können, mehr Leute damit neue Dinge ausprobieren können, dass das dann eine neue gesellschaftliche Dynamik ermöglicht oder mehr gesellschaftliche Dynamik ermöglicht als vorher.
Was steht denn entgegen? Also was sind sozusagen die Bremsklötze oder die Herausforderungen, mit denen man da fertig werden muss?
Technisch ist da viel möglich, aber was hat da dem entgegensteht, sind einerseits eingefahrene Organisationsroutinen, wie das derzeit abläuft. Das andere ist, dass natürlich auch Organisationen, auch Unternehmen in manchen Bereichen davon profitieren, dass sie eben ihr Wissen, Informationen nicht teilen. Ich glaube, oftmals ist auch einfach nur die Umstellung das, was dem entgegensteht. Also ich kann nochmal jetzt im Softwarebereich sagen, ich habe eingangs erwähnt, 10 Jahre hat es gedauert, dass München von Linux auf Windows umgestiegen ist. Was war das Ergebnis? Ganz viele andere Städte sagen, na, wenn das 10 Jahre dauert, dann machen wir das nicht. Also das ist uns zu anstrengend. Also der reine Wandel ist sehr aufwendig. Und das Problem ist aber, dass oftmals die den Wandel schultern müssen, dann nicht mal die sind, die dann die Früchte davon ernten. Also das heißt, ich glaube, dass man da stärker in diese Richtung kommt, das ist eine politische Frage auch. Also sozusagen diese Potenziale von digitaler Offenheit, die stellen sich nicht von alleine ein, sondern da bedarf es wirklich auch eines politischen Programms. Und auch da ist München ein witziges Beispiel, weil das in dem Oberbürgermeisterwahlkampf, der gerade gelaufen ist, ja Thema war, wo eine Kandidatin der Grünen gesagt hat, na, eigentlich, die Leute finden das mit Linux teilweise immer noch mühsam, könnten wir nicht vielleicht wieder zurück umstellen. Ja? Und da merkt man eigentlich erst, dass das Ganze eine politische Dimension hat, weil warum das in München eigentlich letztlich geklappt hat. Das Entscheidendste war jetzt nicht, dass Linux technisch gut oder schlecht ist oder so weiter oder dass das zu viel gekostet hätte. Nee, das war eigentlich nicht der Grund. Grund war, dass die Politik gestanden ist und gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Und dass die 10 Jahre da wirklich zu dem Projekt gestanden sind, durch schwere Zeiten und durch gute Zeiten.
Claudia, bevor wir gleich nochmal ein bisschen über die organisatorischen Auswirkungen sprechen, wollte ich nochmal Harald fragen, glaubst du denn am Ende, dass die Welt besser wäre, wenn wirklich alles Open Source wäre? Oder gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, nee, also hier und da, das muss irgendwie, das funktioniert entweder wirtschaftlich nur, wenn es geschlossen ist, oder technisch nur, wenn es geschlossen ist. Wie ist das?
Gott, ob irgendwas wirtschaftlich funktioniert, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Aber generell würde ich nicht sagen, dass es aus technischen Gründen irgendwelche Bereiche gäbe, in denen man kein Open Source verwenden könnte. Ja, es gibt mitunter manchmal, das vielleicht noch an die vorhergehende Frage angeschlossen, auch rechtliche Rahmenbedingungen, die es nicht unbedingt leicht machen, bestimmte Bereiche oder bestimmte Produkte mit freier Software zu benutzen. Ja, es gibt eine alte, leidige Debatte zum Beispiel über softwaregesteuerte Funksender sozusagen, die dann möglicherweise, wenn der Anwender sie eben umkonfiguriert, auf Frequenzen senden, auf denen sie nicht dürfen, aus rechtlichen Rahmenbedingungen, und je nachdem, in welchem Land man ist, wäre es dann schwierig, solche Produkte überhaupt auf den Markt zu bringen. Also da gibt es auch rechtliche Rahmenbedingungen, die da Grenzen setzen. Aber wenn die jetzt nicht da wären, würde ich jetzt als Entwickler und als Techniker sagen, wüsste ich nicht, warum man irgendwo keine Open Source haben würde.
Als Wirtschaftswissenschaftler da ergänzen, ich wüsste auch keinen Grund, warum eine Open Source Welt quasi in irgendeiner Hinsicht schlechter funktionieren würde. Mir fallen aber viele Beispiele ein, wo eine Open Source Welt besser funktionieren würde.
Ist das denn, was Harald vorhin auch sagte, dass wir sozusagen so von einer Welt der Konsumenten hin zu einer Welt der Produzenten eher werden. Bedeutet das auch so eine Abflachung der Hierarchien und ist das so ein anti-monopolistischer, anti-großindustrieller Weg, den wir da gehen, so hin zu mehr, aber kleineren Einheiten?
Ich finde, es gibt da darf man, glaube ich, nicht zu naiv sein. Auch in so Softwareprojekten bilden sich dann schnell wieder neue Hierarchien raus. Wenn man an die Wikipedia schaut, da gibt es 11 Hierarchiestufen von Nutzungsrechten, die dann auch wieder für durchaus Kontroversen sorgen. Da gibt es neue Formen der Exklusion, die da entstehen. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles dasselbe ist. Ja? Man hat vielleicht andere Probleme. Ja? Und im Softwarebereich bin ich wirklich überzeugt, dass es zu mehr Wettbewerb führt und dass vielleicht kleinere Firmen da länger eine Chance haben, weil eben nicht diese Monopolgewinne so leicht möglich sind, wie sie Microsoft verdient, immer noch. Aber sozusagen, dass das zu einer kompletten Umwälzung und dass deshalb keine Vorteile von Größe zum Beispiel. Android hat jetzt die Größe von Google nicht bedroht.
Klar, ja. Ich will nochmal mit dir ein bisschen über die organisatorischen Auswirkungen sprechen. Ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen über das freiere Flutieren von Wissen gesprochen und Informationen. Jetzt bringt da aber dieses Open-Source-Prinzip auch eine ganze Reihe organisatorischer Neuerungen mit sich. Ne? Also dadurch, dass es offen ist und sich so viele Leute beteiligen können. Wie siehst du das denn so in Zukunft, wenn du mal extrapolierst von eurem Projekt KDE, Softwareentwicklung, Tausende von Entwicklern oder Hunderte zumindest. Wie stellst du dir das so in Zukunft vor? Wie könnte die Gesellschaft von diesen Kollaborationsprinzipien profitieren? Wo könnten die sich sonst noch niederschlagen?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, wie das sich entwickelt. Es hat auch ganz viel mit Weitergabe von Wissen dann zu tun. Nichtsdestotrotz sieht man das ja heute schon, das Entwicklungsmodell der Open-Source-Szene sich in vielen Firmen niederschlägt. Das sind natürlich im Moment vor allem technische Unternehmen. Also, dass man kollaborativ zusammenarbeitet, dass man nicht alle in einem Raum sitzen haben muss, dass man sieht, woran die anderen arbeiten. Das ist ja in manchen Firmen auch nicht der Fall, dass man weiß, was die eine Abteilung macht, sondern dass man wirklich sehen kann, was machen meine Kollegen und wie kann ich mich da auch engagieren und dass es eben flache Hierarchien gibt und keinen Manager von oben, der einfach sagt, okay, ihr macht das. Das sieht man, glaube ich, heutzutage schon in vielen neueren Firmen, einfach die aus dieser Szene kommen, dass Leute auch keine Lust mehr haben, so zu arbeiten mit Hierarchien und Vorgaben. Schlechtes Beispiel eigentlich ist die Piratenpartei,
die ja versucht, ehrlich gesagt auch gerade durch den Kopf.
Die ja leider nicht so erfolgreich ist, wie man vielleicht am Anfang gehofft hat, die ja sehr versucht hat auf diesem Kollaborationsprinzip und mit alles offen und transparent und sämtliche Diskussionen werden nach außen getragen. Also das ist ja eigentlich das, was bei uns auch praktiziert wird im Projekt, aber das hat ja nicht ganz so gut funktioniert.
Ja, aber das ist ja vielleicht, können wir auch in den letzten Minuten ja nochmal drauf eingehen, weil das fand ich so bisher auch den weitreichendsten Versuch, sozusagen dieses Open-Source-Prinzip in die Gesellschaft zu tragen, nämlich in die Politik reinzutragen. Ja. Ja, und wenn man mit Piraten redet, dann war ja auch deren Motivation und das Entstehungsprinzip so, dass sie gesagt haben, hey, wir sind viele, kommen aus dieser Open-Source-Bewegung, wir sind es gewohnt, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten, mit denen wir auch kollaborativ meinetwegen Software entwickelt haben, mit Wikis und anderen Werkzeugen. Das machen wir jetzt in der Politik. So, Leonard, das hat nicht funktioniert so richtig. Also wenn man heute mit ihnen redet, sagen ja, so, wir haben dann schon alles gestreamt und es war schon alles offen, aber die wirklichen Diskussionen haben wir dann doch geführt, als das alles abgeschaltet war.
Ich habe ein bisschen auch zur Piratenpartei geforscht, also so schon zu der Zeit, wie die erst entstanden waren, wie sie noch ganz klein waren, so wie sie jetzt wieder sind und wie das halt sich auch herausentwickelt hat aus so einer eben Art sozialen Bewegung, würde ich schon sagen, dass wir die immer noch haben, nämlich so die soziale Bewegung für Offenheit in verschiedenen Bereichen. Also die Analogie, die ich da bringen würde zur Umweltbewegung, nämlich so eine Art, es gibt auch Leute, Jamie Boyle, die das als digitale Umweltbewegung bezeichnen, dass man sagt, so wie die in der Umweltbewegung gibt es die Anti-Atom-Leute und die Gentechnik-Leute und die Baumschützer und die Wasserschützer, so ähnlich gibt es halt in den Open-Bewegungen die Software-Leute und die Education-Leute und die Open-Access-Leute und so. Also die trotzdem aber irgendwie gemeinsam Zusammengehörigkeitsgefühl haben, ja, so wie die Umweltbewegung halt auch. Und daraus entstanden sind halt so die Piraten ein bisschen als der politische Arm. Und ja, also ich glaube, warum genau das jetzt dann so in Deutschland zumindest jetzt in die Brüche gegangen ist, ich glaube, da werden noch 10 Jahre lang Forschungsarbeiten dazu geschrieben und Dissertationen. Also da gibt es sicher nicht einen Grund, da gibt es sicher mehrere. Aber ich würde sagen, sozusagen das Scheitern der vorläufige Scheitern der Piraten ist jetzt sicher nicht das Ende dieser sozialen Bewegungen, die da entstanden sind. Vielleicht kann es sogar ein Vorteil sein, weil viele Leute, die quasi da jetzt ganz viel in Sitzungen verbracht haben und ganz viel sich gestritten haben, wer auf welche Kandidatenliste kommt, jetzt wieder endlich Zeit haben, zum Beispiel freie Software zu entwickeln, zum Beispiel freie Lernunterlagen zu veröffentlichen vielleicht. Also wer weiß, wofür es gut ist.
Harald, hast du auch das Gefühl, dass das so eine Art Klimawandel des Wissens ist? Also diese Bewegung hin zu Offenheit und Transparenz und dass das einfach ein echt dickes Brett ist, was man da bohren muss? Und dass sowas wie Piratenpartei jetzt so ein erster Versuch war, aber noch nicht das Ende?
Ja gut, zur Piratenpartei kann ich nicht viel sagen, das ist nicht unbedingt so mein Thema, aber generell, ja, es ist ein dickes Brett und es gibt da Gemeinsamkeiten eben über diese unterschiedlichen Auswüchse oder Strömungen hinweg, das kann ich durchaus so unterschreiben. Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, der noch gar nicht zur Sprache kam, ist auch, wenn wir mal über unsere eigene Umgebung hinausschauen, ja, also öffentlich publiziertes Wissen oder Software oder Hardware oder was auch immer hat ganz erhebliches Potenzial für mehr Auswirkungen in anderen Teilen der Welt. Ja, in sich entwickelnden Ländern ist es natürlich umso wichtiger, den Zugang zu diesen Informationen zu haben und nicht alles teuer irgendwo für Lizenzgebühren oder Ähnliches einkaufen zu müssen und für jedes Bit und Byte zahlen zu müssen.
Okay, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ganz am Schluss vielleicht noch so ein bisschen die persönliche Frage, Harald, und an die ganze Runde. Was ist denn so dein persönliches nächstes Open-Source-Projekt?
Tja, also ich bin seit geraumer Zeit dabei, in einer Firma Open Source Mobilfunktechnik zu entwickeln, gerade eben auch für Schwellen- und Entwicklungsländer, und das ist das, wo ich die meiste Zeit reinstecke im Moment.
Und konkret, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da?
Es ist ja so, dass Mobilfunkunternehmen oft nur in Entwicklungsländern große Städte abdecken oder eben ja große Städte oder einzelne Flecken, aber nicht die Bevölkerung am Land. Da gibt es dann weder Festnetztelefonie noch Mobiltelefonie, und mit dem klassischen Modell mit extrem teuren Geräten von Ericsson oder wie auch immer die unterschiedlichen Hersteller heißen und den Großkonzernen wie Vodafone, T-Mobile und so weiter wird sich das auf absehbare Zeit wohl nicht ändern. Das heißt, wir versuchen kleine, bezahlbare, auf Open Source basierte Mobilfunknetze in ländliche Gemeinden zu bringen.
Und wo verdient ihr da euer Geld?
Oh, man kann auch an kleinen Geräten Geld verdienen.
Ihr verkauft dann die Hardware und die Software ist sozusagen frei.
Das ist korrekt, ja.
Claudia, was ist dein nächstes Open-Source-Ding?
Eigentlich kein neues Projekt, sondern das, was ich jetzt gerade auch hier mache, nämlich mein Wissen weiterzugeben, was ich in der Arbeit mit KDE erlernt habe.
Okay, und Leonard?
Ja, ich bin ja an der Uni und ich habe gemeinsam mit der Technologiestiftung Berlin arbeiten wir gerade an einer Studie zum Thema Open Education in Berlin. Und zwar ist es so, dass Berlin hier eigentlich einiges in Bewegung ist. Im Abgeordnetenhaus gab es da einen Antrag, dass das gefördert werden soll. Jetzt ist aber die Frage, okay, wir wollen es fördern, aber wie? Und da arbeiten wir gerade daran, mal wirklich auszuloten, okay, wenn wir jetzt wirklich konkret vor Ort hier in Berlin, in den Kiezen, an den Schulen, an den Unis Open Education voranbringen wollen, dass mehr Leute, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Universitätsprofessoren in die Lage versetzt werden sollen, ihre Lernunterlagen zu teilen. Wie kann man das fördern? Wie kann man das unterstützen? Was ist die Infrastruktur, die man dafür braucht? Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir alle Fragen beantworten werden können, aber wir wollen mal so einen ersten Aufschlag liefern und das wird hoffentlich irgendwann im Mai präsentiert.
Wunderbar. Alle Informationen zu den Gästen und zu ihren Projekten und zur Sendung und dem Podcast finden Sie unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Das war das Breitband für diese Woche. Ich danke meinen Gästen, Claudia Rauch vom KDE-Verein, ein Verein, der ein großes Softwarepaket koordiniert, die Entwicklung daran, auch Open Source, Leonard Dobusch, Wirtschaftswissenschaftler von der Freien Universität Berlin, und Harald Welte, Programmierer und Open Source Aktivist hier aus Berlin. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Plus rien.
Sans attendre.